Das ist die Zusammenfassung von der heutigen Predigt. Da war jemand unterwegs in eine Richtung und plötzlich ist ein Wegweiser gekommen und das hat ihn veranlasst, die Richtung zu verändern. Es wird heute um den König Josia gehen, wo das Gesetzbuch plötzlich wieder entdeckt hat und das hat bei ihm eben zu einem Richtungswechsel geführt. Ich lese jetzt unseren Text heute Morgen, 2. Könige 22, und ich lese mal einfach die erste Stelle, 8 bis 13. Da sprach der hohe Priester Hilkia zu dem Schreiber Schafan: Ich habe das Gesetzbuch im Tempel des Herrn gefunden. Und Hilkia übergab Schafan das Buch und der las es. Danach begab sich der Schreiber Schafan zum König, brachte ihm Bericht und sprach: Deine Knechte haben das Geld, das sie im Tempel vorfand, ausgeschüttet und es dem Werkmeister eingehändigt, die am Tempel des Herrn die Aufsicht haben. Dann aber sagte der Schreiber Schafan zum König: Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schafan las es dem König vor. Als der König die Worte des Gesetzbuches hörte, zerriss er seine Kleider. Und der König gab dem Priester Hilkia Ahikam, dem Sohne Schafans, Achbor, dem Sohne Michaias, dem Schreiber Schafans und Asia, dem Diener des Königs, den Befehl: Geht, befragt den Herrn für mich und für das Volk und für ganz Juda über dieses Buch, das man gefunden hat. Denn groß ist der Grimm des Herrn, der über uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht auf die Worte dieses Buches gehört haben, dass sie alles getan hätte, was darin geschrieben steht. Wir haben also eines Tages das Gesetzbuch im Tempel gefunden und als der Josia gehört hat, was dort drinnen gestanden ist, hat er gemerkt, okay, es braucht eine Richtungsänderung. Und das wollen wir heute zusammen anschauen, was hat der Richtungswechsel für Josia bedeutet und inwiefern sie das Glaubensschritt gesehen, den der Josia da gemacht hat. Das Thema von heute ist Richtungswechsel. Jetzt lese ich noch einmal den Vers 11. Als der König die Worte des Gesetzbuches hörte, zerriss er seine Kleider. Wir schreiben das Jahr 622 vor Christus. Der König Josia war König über Juda. Und am Anfang vom Text lesen wir, er war ein König, der das gemacht hat, was Gott gefallen hat. Also zu diesem Zeitpunkt hat er eigentlich, ist er darauf bedacht, so zu leben, dass es Gott Freude macht. Er hat das wollen tun, was Gott wollte. Und eines Tages hat der Josia seinen Sekretär, der Schafan, in den Tempel geschickt. Und seine Aufgabe war eigentlich, dass das Geld zählen, das man in Kollekte gelegt hat. Und das Geld hat man nachher sollen für Renovationsarbeiten am Tempel brauchen. Und als der Schafan eben im Tempel war, hat der Hilkia ihm das Buch gegeben. Die Buchrolle. Da habe ich noch gar nicht gesagt, was es effektiv war. Später lesen wir, es war eben das Gesetzbuch. Wir wissen nicht genau, ist das, sind das alle 5 Bücher Mose gewesen? Ist es nur das 5. Mosebuch gewesen? Oder sind es einfach Teile aus dem Gesetz gewesen? Das wissen wir nicht so genau. Aber ziemlich sicher ist es, sind es Teile gewesen vom 1. bis 5. Mosebuch. Und der Schafan hat das Buch dem Josia vorgelesen. Und als der Josia das gehört hat, hat er seine Kleider zerrissen. Ich werde nachher noch ein bisschen mehr dazu sagen, was das zum Ausdruck gebracht hat. Aber was hier schon klar ist, der Josia hat gemerkt, das, was in diesem Buch da beschrieben wird, das entspricht nicht der Realität in meinem Leben und es entspricht auch nicht der Realität in Juda. Also da ist eine Lücke, da klafft eine Kluft dazwischen, zwischen dem, wie sich Gott das vorgestellt hat und dem, wie es war. Das ist nicht deckungsgleich. Das macht auch deutlich, viele Menschen haben dazumal gar nicht recht gewusst, was im Gesetz eigentlich steht. Eigentlich hat das Gesetz alle 7 Jahre öffentlich vorgelesen werden sollen. So steht es in dem Gesetzbuch. Aber es ist klar, weil das Gesetz niemand mehr kennt hat, hat auch niemand mehr gewusst, dass man es alle 7 Jahre vorlesen sollte. Der Josia war zu diesem Zeitpunkt 26-jährig. Das heisst, eigentlich hat er schon 3-mal die Gesetzeslesung miterleben sollen. Aber es war offenbar gar nicht der Fall. Die Leute haben gar nicht gewusst, was da drin steht. Es war unbekannt. Es war unbekannt, wie sich Gott eigentlich das Leben in Israel vorgestellt hat. Was er für Gedanken von Juda hatte. Und darum ist eben der Anspruch von Gott und die Realität so weit auseinandergegangen. Und das ist am Josia in dem Moment so schmerzlich bewusst worden. Es ist klar, wir können an genau gleich Punkt kommen wie der Josia auch, dass wir plötzlich merken, hey, Gottes Bild, das er eigentlich hat, und die Wirklichkeit in meinem Leben, das sind zwei verschiedene Sachen. Die sind nicht deckungsgleich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das aussehen kann. Natürlich kann das mal passieren, wenn wir selber in der Bibel lesen. Oder dass wir plötzlich auf eine Stelle stoßen, wo wir merken, hey, das, was da beschrieben wird, das deckt sich nicht in meinem Leben ab. Natürlich kann das auch passieren in einer Predigt oder wenn wir ein Buch lesen über die Bibel, wo ein Thema aufgreift. Da können wir an genau gleich Punkt kommen, so einen Wegweiser, wo wir merken, okay, jetzt wäre ein Richtungswechsel dran. Nun, es kann mal so aussehen, dass ich merke, hey, eigentlich genüge ich mit dem, was ich lebe, Gott überhaupt nicht. Ich meine, wenn wir mal die Ansprüche von Gott anschauen, Gott sagt, es ist schon Mord, wenn du zornig auf jemanden bist. Es ist schon Ehebruch, wenn du jemanden vom anderen Geschlecht schon nur mit falschen Gedanken anschaust. Es ist schon Götzendienst, wenn du deinen Sinn im Leben auch noch bei anderen Orten suchst als bei Gott. Und dann kann es gut sein, dass ich merke, hey, ich genüge den Ansprüchen von Gott ja überhaupt nicht. Gottes Idee und meine Wirklichkeit, die klaffen auseinander. Natürlich können das einfach einzelne Bereiche sein in meinem Leben, wo ich das feststelle. Als Jugendlicher bin ich manchmal am Wochenende ausgegangen und bin nicht mehr nüchtern heimgekommen. Und interessanterweise in dieser Zeit bin ich immer wieder so auf Bibelstellen gestossen, was heisst, berauscht euch nicht mit Wein. Da hatte ich gemerkt, hey, mein Leben deckt sich nicht mit dem Anspruch, den Gott eigentlich hat. Und auch das kann passieren, dass wir vielleicht merken, okay, da gibt es einfach einen Bereich in meinem Leben, da hat Gott eine andere Vorstellung als das, was ich lebe. Es kann sein, dass uns in so Momenten bewusst wird, hey, da gibt es so Götter in meinem Leben, so Götzen. Da gibt es etwas in meinem Leben, das mir extrem wichtig ist. Wo mir, ich sage es mal so, fast heilig ist im Leben. Etwas, wo ich parat bin, so viele Sachen dafür zu opfern in meinem Leben, dass ich das tun kann. Etwas, wo mir eben irgendwie auch Wert soll geben im Leben. So ein Götz. Für mich sind das mal so meine Kollegen, die ich eben jugendlich war, so ein bisschen zu Götzen geworden. Von ihnen habe ich mir Annahme erhofft, Zugehörigkeit erhofft. Das waren Sachen, die mir gewünscht haben, aber durch das sind sie mir irgendwo zu wichtig geworden. Sie sind Götzen geworden. Auch das können wir merken, wenn wir merken, hey, Gottes Idee stimmt nicht mit der Wirklichkeit in meinem Leben überein. Das ist das Erste, was der Josia mal gemerkt hat. He? Gottes Idee, Wirklichkeit, zwei paar verschiedene Sachen sind nicht deckungsgleich. Und das hat der Josia zu einigen Schritten veranlasst und man kann sagen, es war Glaubensschritt gewesen. Und wir wollen die mal anschauen. Ich lese noch einmal den Vers 11. Als der König die Worte des Gesetzbuches hörte, zerriss er seine Kleider. Das ist also das Erste, was der Josia gemacht hat. Er hat seine Kleider zerrissen. Eine Geste, die uns eigentlich heute nicht mehr so bekannt ist im Alten Testament, lesen wir immer wieder mal davon, dass die Leute das gemacht haben. Und wenn die Leute ihre Kleider zerrissen haben, ist es entweder Ausdruck gewesen von Trauer oder von Demut. Und genau das ist da beim Josia passiert. Er hat gemerkt, hey, eben, die beiden Sachen, Wirklichkeit und Idee von Gott, sind nicht deckungsgleich. Er hat gemerkt, das, was ich da mache, gefällt Gott nicht. Und das hat ihn traurig gemacht. Es hat ihn traurig gemacht, dass er gemerkt hat, hey, eigentlich kann ich ja schon immer so leben, wie Gott gefällt, aber ich habe es nicht gemacht. Dann ist es als Zeichen von Demut gewesen. Der Josia hat gemerkt, hey, ich habe gesündigt. Ich habe versagt vor Gott. Ich habe Gott keine Freude gemacht. Und das hat Gott wahrscheinlich gekränkt, so wie ich mich verhalte da. Und er hat auf einmal merken, eigentlich stehe ich jetzt mit leeren Händen vor Gott. Ich kann Gott überhaupt nichts bringen. Gott hat alles Recht von dieser Welt, mich zu verstoßen. Nicht mehr mit mir zu tun haben. Es wäre absolute Gottesermessen. Und er hat einfach gemerkt, hey, ich kann nur noch hoffen, dass Gott gnädig ist und dass er mir vergibt. Jetzt kann man sich fragen, warum ist es ein Glaubensschritt gewesen, was der Josia da gemacht hat. Glauben ist immer eigentlich eine Antwort, eine Reaktion auf ein Handeln oder auf ein Reden von Gott. Das ist Glauben. Also, das Glauben kann entstehen, muss immer zuerst Gott handeln, das ist so. Und das ist eben Josia passiert, oder? Gott hat gehandelt, er hat zum Josia geredet und das hat zu einer Reaktion geführt. Er hat seine Kleider zerrissen und gemerkt, ich passe nicht zu Gott. Ich stehe mit leeren Händen vor ihm. Und das war ein Glaubensschritt, den der Josia da gemacht hat. Und wenn wir merken, dass irgendwo in unserem Leben der Anspruch von Gott und die Wirklichkeit nicht übereinstimmen, dann kann es eigentlich genau das Gleiche passieren wie beim Josia auch. Und auch bei uns sind das möglicherweise Glaubensschritte, die wir gehen müssen. Man hat gesehen, der Josia ist zuerst einmal traurig geworden, wo ihm bewusst worden ist, hey, Wirklichkeit und Anspruch von Gott sind nicht deckungsgleich. Wichtig ist, er hat sich nicht selber angeklagt. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Anklagen ist eine Eigenschaft vom Teufel Satan, das heisst Ankläger. Der Josia hat sich nicht angeklagt, aber er ist traurig geworden. Und ich möchte uns fragen, werden wir traurig, wenn wir merken, dass irgendwo in unserem Leben der Anspruch von Gott und mein Leben nicht deckungsgleich sind? Dass wir den Anspruch von Gott nicht genügen? Oder denken wir einfach, ja, ist ja nicht so schlimm, andere machen ja Fehler, ich kann ja schnell zu Jesus gehen, der vergibt mir und dann ist wieder gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich stelle manchmal bei mir genau so einen oberflächlichen Umgang mit Versagen vor. Oder schnell zu Jesus gehen und sagen, Jesus, tut mir leid, Amen und weiter geht's, gut ist. Wir sollten von Josia lernen, dass uns das so traurig macht, wenn wir irgendwo versagen. Wichtig ist, es geht nicht darum, dass wir uns anklagen. Das sind wirklich zwei Paar verschiedene Schuhe. Es geht nicht darum, dass wir eine Woche lang mit dem schlechten Gewissen rumlaufen und dass wir uns eine Woche lang einreden, du bist schon der schlechteste Christ, was nur auf dieser Welt gibt. Um das geht es nicht. Aber es geht um die Frage, macht es mich traurig, macht es mich betroffen, wenn ich genau das feststelle, hey, Gottes Idee und mein Leben sind nicht deckungsgleich. Und ich bin überzeugt, wenn wir nicht mehr traurig werden über unser Versagen, wird es auch keine Veränderung geben. Dann gehen wir schnell weiter, schnell zu Jesus und weiter geht's. Das Zweite, was Josia zum Ausdruck gebracht hat mit seinem Verhalten, ist Demut. Er hat gemerkt, ich stehe mit leeren Händen vor Gott. Ich kann Gott nichts bringen. Und die Erkenntnis braucht auch mir immer wieder neu. Nun, wenn ich merke, ich stehe mit leeren Händen vor Gott, ist eigentlich die einzige Hoffnung, die ich habe, die Vergebung von Jesus. Genau dafür ist er als Sohn Gottes auf die Welt gekommen. Genau darum ist er am Kreuz gestorben, hat sein Leben gelassen, hat unsere Schuld auf sich genommen und ist wieder auferstanden. Er hat das gemacht, um mir zu vergeben. Und wenn ich merke, so im Moment, hey, ich stehe mit leeren Händen vor Gott. Gott hat allen Grund, jetzt zornig auf mich zu sein, mich zu verstoßen, dann darf ich genau das beten. Herr Jesus, vergib du mir. Vergib mir, wo ich versagt habe. Und ich brauche deine Hilfe, dass es eine Veränderung gibt in meinem Leben. Das ist Demut. Und genau das sind Glaubensschritte, die wir tun müssen. Weil wir sehen, Glaube ist eine Reaktion auf das Reden von Gott. Und Gott wünscht sich eine Antwort, eine Reaktion, wenn er zu uns redet. Und es ist eben keine Antwort, keine Reaktion darauf, wenn ich denke, ja, morgen dann, oder wir es einfach übergehen, einfach überhören, was Gott sagt. Das ist kein Glauben. Ich habe vorher gesagt, ich bin immer wieder so auf die Stelle gestossen, aber berauscht euch nicht mit Wein. Wisst ihr, was meine Reaktion war? Ich habe es verdrängt, schnell weiterlesen, weil es zu diesen Stellen auch ein bisschen angenehmer sein. Das war kein Glauben. Und die Trauer hat es auch nicht ausgelöst. Es hat dann noch eine Weile gedauert, bis Gott noch deutlicher geredet hat und ich habe gemerkt, okay, da muss ich etwas verändern. Das war also der erste Glaubensschritt von Josia. Er hat seine Kleider zerrissen, wo er genau das festgestellt hat, hey, mein Leben passt nicht zu Gott. Jetzt ist ein zweiter Glaubensschritt gekommen. Das lesen wir im Vers 13. Er hat nämlich gesagt, zu seinen Leuten geht, befragt den Herrn für mich und für das Volk und für ganz Juda über dieses Buch, das man gefunden hat. Denn groß ist der Grimm des Herrn, der über uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht auf die Worte dieses Buchs gehört haben, dass sie alles getan hätten, was darin geschrieben steht. Das nächste, was Josia gemacht hat, er hat Gott befragen. Das war dazumal eigentlich eine ganz typische Reaktion, wenn man irgendwo gemerkt hat, okay, da stimmt etwas nicht, das ist ein Problem, dann hat man Gott oder Gottheiten befragt. Das war auch in den heidnischen Völkern so gewesen, dass man das gemacht hat. Und der Josia hat jetzt auch wollen wissen, was müssen wir jetzt tun? Natürlich könnte man hier sagen, ja, er hätte einfach ins Gesetz müssen schauen. Dort wäre er gestanden. Aber er hat das Gesetz ja gar nicht wirklich gekannt. Ich nehme an, der Schafan hat ihm nicht zuerst das ganze Gesetz vorgelesen, sondern Teile daraus. Und dann ist schon die Reaktion gekommen. Und auch der Hilkia, der Hohepriester, hat das Gesetz offenbar nicht gekannt. Also auch ihn hat er nicht können fragen. Und darum hat er Gott befragt. Und das war sicherlich nicht falsch gewesen, in so einer Situation zu fragen, Gott, was ist jetzt dran? Und auch das war wieder ein Glaubensschritt gewesen, weil der Josia hat keine Ahnung gehabt, was wird Gott da sagen. Er hat es nicht gewusst. Und es hätte ja können sein, dass Gott etwas sagt, was höchst unangenehm ist, was höchst unangenehme Konsequenzen auch für Josia hat. Aber am Josia war das gleich gewesen. Er war so getroffen gewesen von Gott und vom Gesetz, was er da gelesen hat, dass er gesagt hat, jetzt müssen wir Gott befragen. Wir müssen fragen, was ist jetzt dran? Und so sehen wir einen weiteren Schritt, was wir in so einem Moment tun können, nämlich mal zu Gott kommen und fragen, Gott, was ist jetzt dran? Natürlich mal jetzt einwenden, ja, es ist ja eigentlich klar, oder? Wenn wir irgendwo merken, mein Leben deckt sich nicht mit der Idee von Gott, dann muss ich Vergebung von Jesus haben, es braucht Veränderung in meinem Leben. Und manchmal ist es auch wirklich so einfach, da müssen wir Gott nicht noch extra befragen. Aber es gibt vielleicht Situationen, die ein bisschen schwieriger sind. Und ich vielleicht auch merke, okay, ich muss etwas verändern, aber ich weiß gar nicht recht, wie. Und dann ist es vielleicht auch gut, wenn wir mal Gott fragen, Gott, was ist jetzt dran? Und Gott kann uns da natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten zeigen. Ich möchte einfach mal ein paar aufzählen. Eins werde ich ein bisschen ausführlicher behandeln, zwei kurz erwähnen, aber es gibt noch viel, viel mehr. Vielleicht ist etwas, was Gott dir sagt in so einem Moment, gang in die Seelsorge. Gang zu einem Seelsorger. Es gibt manchmal Sünde in unserem Leben oder Probleme, mit denen kommen wir allein nicht Schlag. Das ist so. Da brauchen wir Unterstützung. Ich habe das selber mal erlebt, ich habe das schon erzählt, wie Gott mir mal das eine Zeit lang immer wieder gesagt hat, geh zu einem Seelsorger mit einem Problem von dir. Und ich habe das so lange vor mir hergeschoben, bis ich irgendwann angefangen habe, so, und jetzt gehe ich. Und nachher, als ich gegangen bin, habe ich gefragt, warum bin ich nicht schon lang gegangen? Warum habe ich so lange gewartet? Ganz ehrlich, zu einem Seelsorger gehen, das ist ein Glaubensschritt, oder? Da gehe ich zu jemandem, vielleicht kenne ich ihn, vielleicht kenne ich ihn noch nicht so gut, und ich erzähle ihm von meinen Problemen. Vielleicht von diesen Problemen, die ich noch nie jemandem erzählt habe. Und das will ich doch gar nicht, oder? Das braucht Überwindung. Das ist ein Glaubensschritt. Jemandem sagen, du, da stehe ich an, das ist das Problem von meinem Leben. Das ist ein Glaubensschritt, aber wisst ihr was? Auf der liegt eine unglaublich grosse Verheißung. Und zwar im Jakobusbrief, lesen wir das, Jakobus 5, Vers 16. Dort heisst es, so bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr heil werdet. Das wird im Zusammenhang mit dem Gebet der Ältesten für Kranke erwähnt. Aber nachher heisst es eben, bekennt einander die Sünden und betet füreinander. Und die Verheißung, auf dass ihr heil werdet. Und dann merken wir, es ist ein Unterschied, ob ich einfach für mich allein Sünden Jesus bekenne oder ob ich das mit jemandem zusammen mache. Natürlich bei so, sag jetzt mal, kleinen Sachen, oder wir müssen nicht wegen jeder Sünde zu einem Seelsorger gehen, aber bei diesen Sachen, wo ich merke, da stehe ich einfach an, das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben, dort kann es gut sein. Und es liegt eine Verheißung drauf. Und es braucht auch den Glauben, dass auf dem eine besondere Verheißung liegt, wenn ich das mit jemandem zusammen mache. Wir haben seit letztem Jahr ein Seelsorgeteam bei uns in der Gemeinde. Und zu diesen Leuten kannst du gehen. Und die werden das auch nicht weiterverzählen, was du ihnen erzählst. Nutz das Angebot. Seelsorge kann ein Segen sein für unser Leben. Zerein und ich, wir haben letztes Jahr eine Seelsorge-Weiterbildung gemacht. Und im Rahmen dieser Weiterbildung haben wir auch selber müssen Seelsorge in Anspruch nehmen. Und wisst ihr was? Es ist mir genau so gegangen, wie ich es vorher beschrieben habe. Ich dachte, ich gebe Seelsorge. Ich habe doch gar kein Problem. Und die ich habe, es geht ja niemand etwas an, oder? Aber wir haben es gemacht. Und ich muss sagen, es war wirklich ein Segen gewesen. Ich habe wirklich Sachen entdeckt in meinem Leben und auch gemerkt, was ich verändern kann. Und ich bin heute unglaublich dankbar, dass ich es gemacht habe. Und vor allem, wenn Gott dir sagt, hey, geh zur Seelsorge mit einem Problem, dann mach's. Gib Gott eine Antwort darauf. Natürlich können es auch noch ganz andere Sachen sein, die Gott dir zeigt. Vielleicht sagt dir Gott dir auch, hey, tu mal fasten. Und tu in dieser Zeit das wirklich vor mir bewegen im Gebet, was dein Problem ist. Vielleicht sagt Gott dir auf, hey, verbring mehr Zeit mit mir. Und dann wird sich auch das Problem lösen. Und dann können es natürlich noch ganz andere Sachen sein, die Gott dir sagt. Manchmal kann es gut sein, wenn wir Gott einfach fragen, Gott, und was soll ich jetzt machen? Genauso, wie es der Josia auch gemacht hat. So, nachdem, dass der Josia Gott befragt hat, ist ein dritter Glaubensschritt gekommen. Und da gehe ich jetzt ins Kapitel 23 und lese Verse 1 bis 5. Da sandte der König Boten aus, die beriefen zu ihm alle Ältesten von Juda und Jerusalem. Dann ging der König hinauf in den Tempel des Herrn und alle Männer von Juda und alle Bewohner von Jerusalem mit ihm, auch die Priester und die Propheten und alles Volk, klein und groß. Und er las ihnen alle Worte des Bundesbuches vor, das im Tempel des Herrn gefunden worden war. Hierauf trat der König auf das Gerüst und verpflichtete sich vor dem Herrn, ihm anzuhangen und seine Gebote, Verordnungen und Satzungen von ganzem Herzen und von ganzer Seele zu halten und so die Worte dieses Buches, die in diesem Buch geschrieben standen, in Kraft zu setzen. Und das ganze Volk trat dem Bunde bei. Dann gebot der König dem Hohepriester Hilkia und dem zweiten Priester und den Schwellenhütern aus dem Tempel des Herrn alle Geräte hinauszuschaffen, die man dem Baal und der Aschera und dem ganzen Herr des Himmels gemacht hatte. Und er ließ sie draußen vor Jerusalem auf den Feldern am Kidron verbrennen und ihre Asche nach Bethel bringen. Auch beseitigte er die Götzenpriester, welche die Könige von Juda eingesetzt hatten und die auf den Höhen in den Städten Judas und um Jerusalem her opferten. Auch die, welche dem Baal, der Sonne, dem Mond, den Gestirnen des Tierkreises und dem ganzen Herr des Himmels opferten. Wir lesen da zuerst, dass Josia alle Leute von Jerusalem, von Juda, versammelt. Und das hat er natürlich können, weil er König ist. Er hat gemerkt, die Erkenntnis, die ich da hatte, das darf ich nicht einfach für mich behalten. Das muss ich weiter sagen. Und schon das war ein Glaubensschritt, die Leute zu versammeln. Ich hatte keine Ahnung, wie werden die Leute reagieren. Werden sie mitziehen? Oder finden sie alle, hey, hallo, wir wollen weiter unseren Götzen anhängen. Vielleicht hat es sogar einen Aufstand gegeben, Revolution. Also, das war ein erster Glaubensschritt. Und dann hat der Josia eine ganze Reihe von Massnahmen angeordnet, was man jetzt machen soll. Das ganze Kapitel 23, wenn wir das lesen, das war nur ein Massnahmenkatalog, was jetzt auch gemacht wäre aufgrund der Erkenntnis, die der Josia hatte. Wir können das jetzt im Detail anschauen, diese Sachen sehen wir hier schon. Er hat befohlen, alle Geräte aus dem Tempel zu bringen, die nicht eigentlich zum ursprünglichen Gottesdienst gepasst hat. Man hat alle Götzen, Baal und Aschera, das sind zwei bekannte Götter gewesen, die man verehrt hat. All das hat auch beseitigt werden. Götzenpriester, die sind vertrieben worden. Also man kann kurz zusammengefasst sagen, er hat all das beseitigt, was nicht zu Gott gepasst hat. Sachen, die Gott als Sünde bezeichnet hat. Sachen, wo Gott der Platz strittig gemacht hat, das hat er weggetan, das hat er beseitigt. Und das war noch gerade ein Glaubensschritt gewesen. Es war darum ein Glaubensschritt gewesen, wo der Josia und mit ihm das ganze Volk darauf vertrauen müssen, Gott wird uns all das geben, was wir bis jetzt von diesen Göttern erhofft haben. Sie müssen glauben, ihnen wird nichts fehlen, wenn sie die Götter beseitigen. Es hat auch darum Glauben gebraucht, weil das Handeln von Josia hat total am Zeitgeist von der damaligen Zeit widersprochen. Es war damals so normal, dass man verschiedene Götter hatte und dass man dann an verschiedenen Orten geopfert hat. Das war so normal. Und der Josia sagt etwas, das gerade in die entgegengesetzte Richtung geht. Aber es war auch etwas gegen Tradition. Wir lesen da, dass der Josia gesagt hat, unsere Väter haben gesündigt. Also das heisst, die Thematik der Götzendienst, das ist nicht erst 2-3 Jahre da gewesen, sondern das ist schon Jahrzehnten ein Thema gewesen. Das ist schon fast eine Tradition gewesen in Jerusalem und Juda, dass man das gemacht hat. Und sind wir doch ehrlich, so Traditionen können manchmal ganz viel Halt geben. Und jetzt geht der Josia das einfach auf und mit dem das ganze Volk, auch das hat Glauben gebraucht. Und der letzte Glaubensschritt von Josia war wahrscheinlich der schwierigste. Aber wenn der Josia den letzten Glaubensschritt nicht gemacht hätte, dann wären alle vorherigen vergeben gewesen. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir doch sagen, der letzte Glaubensschritt, das ist meistens der schwierigste. Aber es ist auch bei uns so, wenn wir den nicht gehen, dann sind die vorherigen vergeben. Und deshalb ist es auch gut bei uns, wenn wir die Sachen aus unserem Leben beseitigen, die nicht zu Gott passen. noch zuerst ein paar Sachen erwähnen, die das kann sein. Das können eben Sachen sein, die zu einem Götz in meinem Leben geworden sind. Die so wichtig geworden sind. Das können schlechte Gewohnheiten sein, die sich bei mir eingeschlichen haben. Bei mir eben Gewohnheiten, am Wochenende Ausgang zu gehen. Das können Beziehungen sein, die nicht gut sind. Und das ist immer ein Glaubensschritt, das zu tun. Und seien wir doch ehrlich, diese Sachen geben uns etwas, sonst würden wir sie ja gar nicht machen. Wenn wir irgend so einen Gott haben in unserem Leben, neben einem wahren Gott, so einen Götz, das ist nicht grundlos der Fall, sondern da gibt uns etwas. Wenn zum Beispiel, sagen wir mal, unser Hobby so ein Götz ist von uns, ja, das machen wir nicht grundlos. Vielleicht kommen wir unserem Hobby Anerkennung über, Bestätigung, vielleicht gibt es uns Freiheit oder was auch immer. Also wenn es uns ja nichts würde geben, dann wäre es ja gar nicht unser Hobby geworden. Ja, nichts gegen Hobbys. Aber das Problem ist dann, wenn es so zu einem Götz in unserem Leben wird. Bei den Gewohnheiten ist es doch genauso. Die sind doch nur Gewohnheiten geworden, weil sie uns etwas gegeben haben. Ich bin darum in den Ausgang gegangen, weil es mir die Zugehörigkeit gegeben hat. Weil ich dabei war. Und mich das, wo ich mich nach dem so gesehnt habe in dieser Zeit. Also es hat mir etwas gegeben. Auch Beziehungen, die wir haben, haben wir nicht grundlos aufgebaut. Sondern jetzt, wenn wir das müssen aufgeben müssen, müssen wir etwas loslassen. Und wir müssen Gott vertrauen, dass er uns das gibt. Und seien wir doch ehrlich, solange dass wir einen Nutzen sehen in so etwas und keinen Nutzen sehen, es aufzugeben, werden wir es nicht tun. So sind wir Menschen. Wenn wir einen Nutzen drin sehen und nicht einen Nutzen sehen, um es aufzugeben, dann werden wir es nicht aufgeben. Und darum ist es ein Glaubensschritt, so Sachen aufzugeben, Sachen, die Sünde sind oder uns zu Sünde verleiden. Und Glauben zeigt sich eben in zwei Punkten. Erstens einmal, ich muss Jesus vertrauen, mir wird nichts fehlen, wenn ich es aufgebe. Vielleicht kann ich mir das in dem Moment, wo ich mich entscheide, okay, ich will es aufgeben, gar nicht recht vorstellen. Ich denke, hey, ich kann mir mein Leben gar nicht ohne das vorstellen. Ich habe schon mal erzählt, als die Jael auf die Welt kam, habe ich mich entschieden, ich will nicht mehr jeden Tag Zeitung lesen. Einfach, weil ich gemerkt habe, ja, irgendwo Zeit, ja, muss ich irgendwo, oder brauche jetzt mehr Zeit halt auch für die Jael. Und dann gemerkt, manchmal war es so ein bisschen Konfliktpunkt in der Rehe, wenn ich Zeitung gelesen und zu Rehe gefunden hätte, es wäre jetzt etwas anderes dran. Ich merke, es hat die Aufgabe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das extrem viel bedeutet, dass ich das zu machen. Ich bin gern informiert, ich habe es irgendwo entspannend gefunden. Und dachte, hey, wie wird das sein, wenn ich nur jeden Tag Zeitung lese? Heute muss ich sagen, es fehlt mir eigentlich gar nichts. Im Gegenteil, ich kann mir gar nicht fast vorstellen, jeden Tag wieder Zeitung zu lesen. Und genau diesen Glauben braucht es, wenn ich etwas aufgebe, auch wenn es mir noch so viel bedeutet, es wird mir nichts fehlen. Aber der Glaube geht sogar noch weiter. Es braucht sogar den Glauben, dass Jesus mir mehr gibt, als das, was ich aufgebe. Seien wir doch ehrlich, wenn wir den Eindruck haben, ja, das hält sich die Waage, oder? Jesus gibt mir genau gleich viel wie das, was ich jetzt eben mache, was mein Götz ist, oder das, was mir so wichtig ist in meinem Leben, dann geben wir es nicht auf. Erst wenn ich glaube, Jesus gibt mir mehr als das, was ich aufgeben muss, erst dann werden wir es machen. Und diesen Glauben brauchen wir, sonst wird sich nichts verändern in unserem Leben, sonst gibt es keinen Richtungswechsel. Und wir können uns mal fragen, wir können mal ein kleines Gedankenexperiment machen. Überleg dir mal, wie es im Himmel wird sein. Du wirst mal bei Gott sein, oder? Neue Himmel, neue Erde, wie sie in der Offenbarung beschrieben wird. Kein Leid, kein Geschrei mehr geben, keine Trauer wird es geben. Wir können immer bei Gott sein. Sondern jetzt überleg dir, wenn du jetzt so denkst, wird dir etwas fehlen dort? Etwas, was du musst zurücklassen hier auf dieser Welt. Und sobald wir den Eindruck haben, es wird uns etwas fehlen, wenn wir mal im Himmel sind, dann können wir wissen, okay, das ist mir wichtiger als Gott. Du kannst das Gedankenexperiment mal machen, ob du denkst, da wird mir etwas fehlen, was ich nicht mehr machen kann. Es ist ein Glaubensschritt, das zu tun. Aber wir werden erst wissen, dass uns nichts wird fehlen, wenn wir nicht tun. Und ich wünsche uns einfach den Mut, wenn Gott dich irgendwo heute Morgen angesprochen hat, diesen Glaubensschritt zu tun. Es ist ein Glaubensschritt, das ist so. Aber ich bin überzeugt, er lohnt sich, wie er sich auch bei Josia gelohnt hat. So, das ist noch eine Zusammenfassung von dieser Predigt heute. Das war Josia, er ist unterwegs. Plötzlich ist der Wegweiser gekommen, wo man das Gesetz gefunden hat. Und er hat gemerkt, hey, mein Leben deckt sich nicht mit der Idee von Gott. Und das hat zu einem Richtungswechsel geführt. Und man hat gesehen, der erste Glaubensschritt, er hat seine Kleider zerrissen. Das Zeichen von Trauer und Demut. Der zweite Glaubensschritt, er hat Gott befragt. Und der dritte ist nachher gesehen, dass er etwas verändert hat. Und bei uns kann es genau gleich passieren, dass wir plötzlich so einen Wegweiser kommen, wo Gott uns sagt, hey, da braucht es eine Richtungsänderung. Und Glaubensschritt bei uns sollte genau gleich sein. Erstens mal die Frage, macht es uns traurig, wenn wir versagt haben? Wenn es uns nicht traurig macht, Unser Versagen wird sich nichts verändern. Zweitens, wir können ja mal Gott fragen, was ist jetzt dran? Wir sehen als Beispiel eben Seelsorge. Das Thema gibt noch andere Sachen, die Gott uns zeigen kann. Und dann kommen die konkreten Schritte, dass wir Sachen verändern, dass wir die Sachen wegtun, die nicht zu Gott passen. Und das ist der schwierigste Schritt. Wo wir müssen glauben, uns wird nichts fehlen, auch wenn wir Sachen aufgeben. Wo Jesus uns das wird geben, was wir brauchen. Und ich wünsche uns den Mut, die Schritte zu gehen, die sie nötig sind. Und für das möchte ich gerne zu beten. Ja, Jesus Christus, danke dir für Josia, wo du uns ein Vorbild gegeben hast. Und ich bitte dir, Jesus, dass wir genau gleich dürfen sein. Ich bitte dich, wenn du so einen Wegweiser setzt in unserem Leben, wenn wir merken, wir genügen dem nicht, was du eigentlich willst, dass wir darauf reagieren. Dass wir unser Herz nicht einfach verschliessen. Dass wir nicht einfach zu weitergehen zur Tagesordnung und denken, ja, kommt das schon irgendwie gut. Sondern, dass wir auf dich hören. Ich bitte dich, dass es uns nicht egal ist, wenn wir versagen. Dass uns das irgendwo darf traurig machen. Zeig uns, was dran ist. Und ich bitte dich, schenke uns vor allem den Mut, Sachen aufzugeben, die zu wichtig sind in unserem Leben. Die nicht gut sind, die nicht zu dir passen. Und ich bitte dich, dass du uns vor allem den Glauben schenkst, uns wird nichts fehlen, wenn wir die Schritte gehen. Und ich bitte dich, dass wir das so erleben dürfen. Dass wir erleben dürfen, ja, du gibst ja eigentlich viel, viel mehr als das, was uns so wichtig ist auf dieser Welt. Das, was nicht zu dir passt. Ich bitte dich, schenke uns den Mut, da Glaubensschritte zu gehen. Amen.